Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Maike Albart, herzlich willkommen. Wie ein Epochenbruch, so kommt uns unsere Zeit manchmal vor, aber im Vergleich zur Lage vor genau 100 Jahren ist das alles noch harmlos. Peter Süß ist eingetaucht in das Jahr 1923 und schildert, wie politische Zerreißproben und Inflation den Alltag ebenso bestimmten wie Theaterstücke, ein ungewöhnlicher Tanzstil und neue Musik. Er ist heute mein Gast. Ein meinungsstarkes Buch von Max Czollek stellen wir Ihnen außerdem vor. Aber zuerst geht es nicht um die äußere Realität, sondern das Innere eines Hauses und um denjenigen, der sich darin bewegt. Der französische Schriftsteller Thomas Clerc, geboren 1965 und Universitätsdozent, praktiziert in seiner autobiografischen Doku-Fiktion das Gegenteil von politischer Teilhabe, zieht sich zurück und erkundet seine private Umgebung, und zwar ganz konkret seine 50 Quadratmeter große Wohnung. Sein ziemlich dickes Buch heißt Interieur. Christoph Formweg hat diesen speziellen Raum betreten.
Die Funktion der Gardine in den Städten besteht darin, den Einblick in die Privatsphäre zu verwehren. Thomas Clercs Erzähler ist da anders gepolt. Er läuft nicht nur gerne nackt für alle Nachbarn gut sichtbar durch seine Pariser Wohnung. Nein, kurz vor seinem Auszug gibt er in seinem Buch Interieur auch noch detailgenaue, ja intime Einblicke in das Allerheiligste. Eine Lawine von Fakten rollt auf Leserinnen und Leser zu. Zu den wann und wo erstandenen, geerbten oder geklauten Küchenutensilien, zum Inventar der Hausapotheke bis hin zu den löchrigen Socken im Kleiderschrank. Nichts bleibt unerwähnt. Das führt schon nach wenigen Seiten zu einem Gefühl der Überlastung. Nicht anders wirkt Thomas Clercs Manie, zum Beispiel die unbestimmten Artikel im Schriftbild durch die Zahl 1 zu ersetzen. Damit wollte er sich 2013 bei Erscheinen des Buchs in Frankreich nicht als Anreger des Fondsjargons im Internet in Szene setzen, sondern, wie er sagte, die Zahl im Herzen der Wörter platzieren und so die Neutralität intensivieren. Komischerweise stellt sich dann bei der Lektüre nach und nach eine innere Ruhe ein. Denn da fühlt sich jemand auf seinen 50 Quadratmetern hundertprozentig zu Hause.
Kaum zu Hause schließe ich die Tür reflexartig zweimal ab. Nicht die Verletzung des Eigentums, so unangenehm sie auch sein mag, hat mich dazu animiert, meine Wohnung mit Superpanzerungen, Alarmsystemen, Überwachungskameras, Türketten, vergitterten Fenstern und anderen paranoiden Gerätschaften zu rüsten. Nein, es ist vielmehr der Wunsch, hermetisch von draußen abgeriegelt zu sein.
Jeder Raum, bis hin zu der nur einen Quadratmeter großen Toilette mit eigener Bibliothek, ist bis ins Kleinste durchkonzipiert. Thomas Clercs Erzähler, Literaturdozent an einer Vorstadtuniversität, ist ein kauziger, hypochondrisch veranlagter Metropolengockel, der nie mit seinen Lebensgefährtinnen zusammenwohnt. Ständig mokiert er sich über die Marotten der Durchschnittsfranzosen und die Zumutungen der Handwerker. Doch es bleibt auch viel Raum für Selbstironie, etwa beim genussvollen Einweichen in der Badewanne.
Die Seife, die ich wegen ihres durchsichtigen Farbtons gewählt habe, um gegen eine für die Harmonie des Raums nachteilige Farbenflut anzukämpfen, heißt Neutralia. Nach eigenen Angaben ist sie nicht säurehaltig. Wie alle Zwangsgestörten mit einem Hang zur Phobie betreibe ich einen Sauberkeitskult und wenn es nach mir ginge, würde ich mich mehrmals täglich waschen, was im Sommer durchaus vorkommt, weil ich meinen eigenen Schweißgeruch schwer ertrage, es sei denn, er rührt von einem Liebesspiel her.
Für das Buch Interieur dürfte die genau und kompakt formulierende Übersetzerin Nicolas Denis weit mehr recherchiert haben als gewohnt. Zum einen wegen der vielen technischen Beschreibungen, zum anderen, weil jeder Gegenstand seine eigene Geschichte hat, ob als Marke, in der Familienhistorie oder ganz persönlich. Hinzu kommt die ausufernde Bildung des Erzählers, seine, wie er schreibt, Grundtendenz zum Universalgelehrten. Über 700 Bücher haben sich angesammelt, die er alphabetisch in seinen Regalen angeordnet hat.
Wenn das Bücherregal die wahre Heimat des Schriftstellers ist, müsste dessen Beschreibung einen ganzen Band füllen. Und genau aus diesem Grund beschließe ich hiermit, dieses verschachtelbare Projekt, eine an Inhalten, vor allem aber an Träumen reiche Matrioschka, auf später zu verschieben.
Nach zwei Dritteln des autobiografischen, fragmentarisch angelegten Buchs Interieur bekommt man eine Ahnung seiner Grenzen. Der selbsternannte Einrichtungsphilosoph und manische Archivar seiner selbst, Sternzeichen Stier, schließt, wie gerade gehört, kurzerhand den Inhalt der Bücher aus, um die sein Leben kreist. Damit nicht genug. Auch die gesammelten Begegnungen im letzten beschriebenen Raum, seinem Schlafzimmer, fallen unter den Tisch. Gekonnt lässt Thomas Clair so einen guten Teil der Leseerwartungen ins Leere laufen. Bleibt der Reiz seiner Fähigkeit zu süffisanter Selbstironie. Mit ihr wirft er seine Leser, weit mehr als seine Leserinnen, immer wieder auf sich selbst zurück, indem er auch sie indirekt durch die Beschreibung von Marotten, Ticks und Neurosen entlarvt. Dennoch ist für die Lektüre seiner handlungsarmen Präzisionsprosa ein langer Atem nötig.
Mein Christoph Formweg über Thomas Clair Interieur aus dem Französischen von Nicolas Dennis, erschien bei Mattes und Seitz, 320 Seiten, 28 Euro. Von dieser privaten Sphäre in Paris und der intimistischen Haltung wechseln wir in den öffentlichen Raum, zum Umgang, den wir in Deutschland mit der jüngsten Vergangenheit und ihren Brüchen pflegen. Für den Autor Max Czollek, der mit seinen kämpferischen Debattenbeiträgen schon mehrfach für Wirbel sorgte, liegt darin ein Problem. Versöhnungstheater nennt er deshalb sein neues Buch. René Wildangel erklärt, was es damit auf sich hat.
Die deutsche Erinnerungskultur wird nicht selten hochgelobt, manchmal sogar als Exportschlager angepriesen. In seinem neuen Essay Versöhnungstheater attestiert Max Czollek Deutschland viel symbolische, aber wenig konkrete Lehren aus der Geschichte.
Das ist eine Besonderheit der deutschen Erinnerungskultur, dass sie die symbolische Ebene als Ersatzhandlung einzieht und damit die reale Ebene verdeckt und sich am Ende für eine erfolgte Versöhnung und Aufarbeitung bedankt, die auf realer Ebene kaum eine Entsprechung hat.
Reale Ebene hieße für Czollek zum Beispiel eine Verurteilung der Täter oder eine besondere Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremismus. Beides sei seit 1945 nicht passiert. Die Kritik am deutschen Umgang mit der Geschichte findet sich auch schon in den beiden Vorgänger-Essays. Wer die gelesen hat, dem begegnet hier einiges wieder. Zum Beispiel Michael Bodemanns Konzept des Gedächtnistheaters, von dem sich auch der Titel dieses Buches Versöhnungstheater ableitet. Czollek identifiziert drei Phasen der deutschen Erinnerungskultur. Die erste der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der Täter ihre Karrieren fortsetzen konnten und neben internationalen Gesten der Wiedergutmachung offen eine Amnestie angestrebt wurde. Und die zweite, in der sich Deutschland nach Richard von Weizsäcker nicht mehr als besiegtes, sondern als befreites Land verstand und mit den 68ern eine neue Beschäftigung mit der Vergangenheit begann. Aber eine umfassende Strafverfolgung der Verantwortlichen blieb ebenso aus, wie die Perspektive der Opfer einzubeziehen. Mit der anschließenden dritten Phase nach der Wiedervereinigung beginnt für Czollek das Versöhnungstheater. Als symptomatisch nennt er hier zum Beispiel eine Rede von Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem, in der der Bundespräsident sagte:
Zugleich bin ich erfüllt von Dankbarkeit für die ausgestreckte Hand der Überlebenden. Ich bin beseelt vom Geist der Versöhnung, der Deutschland und Israel, der Deutschland, Europa und den Staaten der Welt einen neuen, einen friedlichen Weg gewiesen hat.
Solche Aussagen sieht Czollek als anmaßend. Anstatt an diesem Ort zu trauern und der Opfer zu gedenken, werde der Versöhnungsgedanke zelebriert, ohne dabei die Opfer der Gewaltgeschichte zu befragen oder einzubeziehen. Diese Umdeutung vom Erinnern zur Versöhnung hat nach Czolleks Analyse System. Um Deutschland eine neue Normalität und ein normales Verhältnis zur Vergangenheit zu ermöglichen.
Wenn wir das anschauen, uns am Beispiel der neuen Berliner Mitte, dann sehen wir, dass so etwas wie das Berliner Stadtschloss als wiedererrichtetes Preußenschloss, also als ein historisches Denkmal, nur auf diese Weise ambivalenzfrei, also ohne permanenten Hinweis auf Militarismus und Krieg, gebaut werden konnte, wenn die 1,5 Kilometer weiter das Holocaust-Mahnmal gibt. Man hatte also die bösen Teile der Geschichte bereits im Holocaust-Mahnmal lokalisiert und damit die Umgebung davon entlastet.
Im Buch nennt er das Mahnmal sogar einen teutonischen Blitzableiter. Die eingestandene Gewaltgeschichte werde zum Ausgangspunkt für eine Neuerzählung der deutschen Geschichte. Normalität reloaded. Auch diese These wurde bereits in Desintegriert euch ausgebreitet. Nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 oder das Berliner Stadtschloss, auch die überparteiliche Zustimmung zu Olaf Scholz' Zeitenwende sieht er nun als Ausdruck dieses Wunsches nach Normalität. Eine These, die in den emotionalen Debatten infolge des Ukraine-Krieges sicher besonders viel Widerspruch erfahren dürfte. Als Alternative beschrieb Čolek schon 2008 die Schaffung einer pluralen Erinnerungskultur. Knapp ein halbes Jahrzehnt später, schreibt Čolek, sei er beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der sich diese Frage nach Zugehörigkeit in den Raum der Erinnerungskultur verschoben habe. Mit Debatten über koloniale Gewalt, aber auch mit dem anhaltenden Vorwurf, die, Zitat, vermeintlich anderen hätten die deutschen Lektionen aus der Geschichte nicht ausreichend verinnerlicht. Stattdessen müsste ihr eigener Beitrag zur Erinnerungskultur endlich gewürdigt werden.
Also nochmal stark zu machen, dass die AkteurInnen, die zur Jahreswende gerade wieder als Probleme der deutschen Gesellschaft, als respektlos gegenüber der Polizei und anderen gesellschaftlichen Institutionen bezeichnet werden, dass die ganz maßgeblich daran teilhatten, wie diese Gesellschaft heute wehrhaft ist und in der Lage ist, ihre eigene Erinnerungskultur mit Leben zu füllen.
Wie schon mit den Vorgängerbüchern, vor allem mit Desintegriert euch, gelingt Čolek mit Versöhnungstheater ein wichtiger, nicht selten polemischer Debattenbeitrag. Aber genau deshalb womöglich ein guter Weg, um die oft selbstgefällige Darstellung zu überprüfen und eine echte Diskussion über die deutsche Erinnerungskultur in Gang zu bringen.
René Wildangel über Max Čolek, Versöhnungstheater. Der Essay liegt vor bei Hansa, 176 Seiten, 22 Euro. Von einlullender Versöhnung ist 1923 überhaupt nichts zu merken. Damals überstürzten sich die Ereignisse. Anita Berber tanzte lasziv ins neue Jahr, Bertolt Brecht fiel mit seinen Theaterstücken krachend durch und Kurt Tucholsky wurde von tiefer Schwermut befallen. Hinzu kamen die politischen Zerreißproben von der Ruhrbesetzung über die Hyperinflation bis zum Hitlerputsch in München im November. Peter Süß hat über diesen Höllenritt geschrieben. 1923, Endstation, alles einsteigen, heißt sein Buch. Er war bei mir im Studio und ich wollte wissen, worin für ihn das Faszinosum des Jahres bestand.
An der unglaublichen Beschleunigung zum einen, zum anderen in der krisenhaften Zuspitzung im politischen, sowohl als auch im kulturellen Bereich. Es hat sich wahnsinnig viel getan in dem Jahr. Vor allem ist es natürlich in Deutschland ein Höllenritt. Eine Krise jagte die nächste. Wirtschaftskrise, Inflation, politische Krisen, Umsturzversuche. Sie haben es erwähnt, Hitler war ja nur der Höhepunkt des Jahres. Es gab ja vorher auch schon diverse Putschversuche beziehungsweise bürgerkriegsähnliche Zustände. In Sachsen und in Thüringen wurden die Kommunisten aus der Regierung geschmissen von der Reichswehr. Und die Sozialdemokraten gleich mit. Es kommt im Grunde genommen zu einem Höhepunkt der ganzen Krisen, die seit Ende des Ersten Weltkriegs dräuten. Insofern ist es schon ein sehr ungewöhnliches Jahr und auch ein an Höhepunkten sehr reiches Jahr.
Etwas, was ich aus Ihrem Buch erfahren habe, Herr Süß, und was mir großen Spaß gemacht hat, das passt zu diesem Begriff der Beschleunigung, ist ja, dass es auch um das Tanzen geht, um Tempo im Privaten. Haben Sie eine Erklärung für diese Schnelligkeit und auch die Vergnügungssucht? Das spielt bei Ihnen ja auch eine große Rolle in der Darstellung.
Es ist eine Zeit der Extreme und ich habe es mir so erklärt, dass vor allem nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, was ja an keiner Familie ohne Spuren vorbeigegangen ist, man hat einen Bruder verloren, einen Vater verloren, einen Freund verloren, daraus speiste sich eine komplette Unsicherheit, natürlich auch noch verstärkt durch die wirtschaftliche Verunsicherung. Die Leute haben ja praktisch ihr Geld, was sie bekommen haben, sofort zu Markte getragen. Ich glaube auch, dass aus dieser Kriegserfahrung und aus der Notzeit die Leute einfach leben wollten, weil sie auch nicht wussten, wie geht es morgen weiter. Und insofern ist wahrscheinlich diese Vergnügungssucht, also auch einfach, dass man für den Augenblick lebt, weil man nicht weiß, was das morgen bringt.
Was passierte denn kulturell?
Kulturell passierte unglaublich viel. Sie haben Brecht erwähnt, der tatsächlich mit seinen drei Stücken mehr oder weniger überall durchgefallen ist, aber am Ende des Jahres berühmt war tatsächlich.
Auch eine Möglichkeit.
Weitere Dinge, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ein Mann wie Kurt Tucholsky, wahrscheinlich der begnadetste Journalist und auch Chansonschreiber, wir kennen ihn alle auch als jemanden, der scharfe politische Texte schrieb, der kann plötzlich vom Schreiben nicht mehr leben. Als Freiberufler vereinbart man, einen Artikel zu schreiben. Man muss dann erstmal was lesen, in ein Theaterstück gehen und dann muss man es schreiben, dann liefert man es ab, dann wird es gesendet und dann ist das, was sie vorher als Honorar vereinbart haben, nichts mehr wert. So sind die Umstände. Und so wird Kurt Tucholsky am 1. März Banklehrling, weil da wird sein Gehalt täglich angepasst an die Inflation.
Bertolt Brecht war unverdrossen größenwahnsinnig, trotz dieser Misserfolge, die Sie uns schon geschildert haben, Herr Süß. Gab es denn eine Figur, Kafka taucht bei Ihnen auch auf, die Sie besonders überrascht hat, mit der Sie gar nicht gerechnet haben, über die Sie viel in Erfahrung gebracht haben?
Ja, es gibt einen Pianisten und Komponisten, von dem ich vorher nie gehört hatte, nämlich George Antheil, ein Deutsch-Amerikaner, der sehr moderne Musik machte. Er ist einer meiner Leitfiguren, obwohl er natürlich nicht die Stellung hat von einem Brecht oder Thomas Mann oder auch Kafka, wobei Kafka zu der Zeit auch den wenigsten ein Begriff war. Sein Verlag löst sogar sein Konto auf, weil seine Bücher sich nicht verkaufen. Dennoch hat mir George Antheil sozusagen eine Handreichung gegeben, auch durch dieses Jahr zu gehen. Das war für mich so eine tolle Entdeckung. Man kann die Sachen bei YouTube hören. Das ist fantastische Musik.
Wie verhält es sich mit den Frauen?
Ich habe wahnsinnig gesucht nach Geschichten von Frauen. Es war wahnsinnig schwer. Ich mache das zum Beispiel an Lotte Lenya fest, die viel mehr Einfluss hatte auf Brecht und Weil, was die Dreigroschenoper anging, weil sie hat die Armut gelebt in Wien. Sie kannte sich aus in dieser Sphäre, wovon Brecht und auch Weil keine Ahnung hatten. Aber das wird überall unter den Teppich gekehrt. Aber sie haben natürlich auch in den Jahren wahnsinnig moderne Frauen. Ich denke nur an Rene Sintenis, die Bildhauerin. Käthe Kollwitz wäre zu nennen, die zu der Zeit wirklich große Ausstellungen hat und auch natürlich schon ihren Durchbruch gefeiert hat, schon lange, die da gerade eine Ehekrise durchlebt. Ich habe ja immer mehr die Perspektive des Hotelboys. Ich wollte ja immer auch ein bisschen erzählen, wie ist es den Prominenten des Jahres gegangen in den Krisen? Was haben sie erlebt? Das sind so Momente, die ich auch ganz kostbar fand, um nicht nur eine Krise an die nächste zu hängen. Die Leute haben die Zeit ja nicht so empfunden. Die haben ja auch daneben gelebt, geliebt, gehasst, verabscheut. Und das muss man ja alles zusammendenken.
Hat denn jemand unter den Helden, die Sie Revue passieren lassen, die Ihre Figuren sind, geahnt, was politisch auf die Gesellschaft zukam, auf das Land?
Ja, Heinrich Mann sicherlich, der eine große Rede hält im September in Dresden. Zuschauer dann oben im dritten Rang ist Viktor Klemperer, der berühmte Romanist. Die haben sich das schon ein Stück weit zusammengereimt. Hitler nach dem Putsch galt er als politisch toter Mann. Kein Mensch hat mehr damit gerechnet, dass der je wieder hochkommt. Aber es gibt Gespräche auch zwischen Tucholsky und Heinrich Mann, die sich erstmals in diesem Jahr kennenlernen, gehen dann Mittagessen und bereden die Zustände. Und Tucholsky hält Heinrich Mann für weit begnadeter, was die Sichtweise auch auf die Zukunft angeht, was ich für völlig falsch halte. Ich halte Tucholsky für einen viel größeren Seismographen der Zeit. Einmal wird ihm gesagt von seinen Bankdirektoren, die Zeit schreie doch geradezu nach Satire. Und er hört so in die Zeit hinein und dann schreibt er, ich kann eigentlich nichts hören, außer Juden raus und wie steht der Dollar?
Herr Süß, Sie kommen vom Film und sind da sehr erfahren, auch in der Technik des Erzählens. Wie schlägt sich das nieder auf Ihre Art und Weise, mit diesen Stoffen umzugehen, die ja sehr vielfältig sind im Jahr 1923?
Ich muss Sie leider korrigieren, ich komme nicht vom Film, ich komme vom Fernsehen. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe sehr viel Serien gemacht. Und
für mich ist das Film, bewegte Bilder.
Okay, bewegte Bilder, da haben Sie völlig recht. Ich habe tatsächlich mich daran orientiert, wie ich auch in Seriengeschichten erzählt habe, nämlich mit harten Schnitten, mit Cliffhangern, einfach weil ich das nicht anders kenne. Das habe ich gelernt und ich glaube, dass es auch dazu angetan ist, die Leute gut zu unterhalten.
Vielen Dank, Peter Süß, für diesen Ausflug ins Jahr 1923.
Ich danke Ihnen.
1923, Endstation Alles Einsteigen, heißt das Buch von Peter Süß, erschienen bei Bärenberg, 368 Seiten für 28 Euro. Bei uns geht's weiter mit Forschung aktuell und da geht es um etwas, das auch Goethe interessiert hätte, nämlich den Erdkern. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.